Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital Future.
Hi, hier ist Fabienne. Ich begrüße euch zum Morgendenker-Podcast. Heute unterhalten wir uns über das Thema Nachhaltigkeit und was es dazu am IESE alles so gibt. Unser Gast ist Eddie Grön. Er ist Senior Requirements Engineer in der Abteilung Digital Innovation Design. Und gleichzeitig ist er auch noch Experte für Nachhaltigkeit und koordiniert die Tätigkeiten am Institut. Also Eddie, bist du genau der richtige Mann heute für mich. Schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo. Dankeschön.
Gut, kannst du vielleicht erstmal sagen, wie definierst du denn Nachhaltigkeit?
Also natürlich der Grundbegriff für Nachhaltigkeit ist, was man im Brundtland Report hatte, ja, dass man sagt, Nachhaltigkeit ist das, was man jetzt braucht, aber auch für die Zukunft, dass man mit Ressourcen verantwortungsvoll umgeht, aber auch dafür sorgt, dass auch die Zukunft gewährt wird.
Okay, und wie ist das jetzt genau mit der digitalen Nachhaltigkeit? Also kannst du das mal auf die Digitalisierungsebene ziehen, was das bedeutet?
Also das Wichtigste ist, dass man versteht, dass Nachhaltigkeit nicht ein Problem ist, was man einfach so lösen kann und dann sich mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat, sondern dass es echt etwas ist, was ein Dilemma ist, womit wir immer zu kämpfen haben und wo wir intelligente Lösungen für finden müssen oder einfach das als Herausforderung sehen sollen. Und das heißt auch, wir müssen das auf verschiedenen Wegen, aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und genau das können wir auch bei der Digitalisierung. Wir können Lösungen entwickeln, entwerfen, um zu sorgen, dass Nachhaltigkeit besser umgesetzt werden kann.
Ja, jetzt hast du schon dieses große Ganze angesprochen. Was ist denn jetzt die Nachhaltigkeitsvision am IESE im Großen gesehen? Jetzt noch nicht die einzelnen Projekte, sondern was ist insgesamt das Ziel, wie ihr Nachhaltigkeit umsetzen wollt?
Also das Erste ist, dass wir als Informatikinstitut natürlich die digitale Nachhaltigkeit angehen und das kann man in zwei Perspektiven unterteilen. Man kann sagen, man hat die Digitalisierung durch Technik, also man kann zum Beispiel fördern, dass man nachhaltiger lebt, das nennen wir auch Green by IT, und man hat die Nachhaltigkeit von den Systemen selbst, also wie gut ist das System in seiner Umsetzung, wie sorgfältig geht es um mit Ressourcen, aber auch wie sorgfältig wird es entwickelt, damit wir da auch keine Ressourcen unnötig verschwenden. Und das nennen wir Green IT. Bei uns am Institut wollen wir beide Perspektiven beleuchten. Und das Schöne ist tatsächlich, dass wir quasi Dream Teams zusammenstellen können aus allen möglichen Bereichen, ob es jetzt geht über Systeme, die was zu tun haben mit digitalen Zwillingen oder mit digitalen Ökosystemen. Wie gesagt, es ist eine komplexe Herausforderung, die wir angehen müssen. Für verschiedene Domänen heißt das auch, da müssen andere technische Lösungen für eingebracht werden. Und ich glaube, dass wir das sehr gut machen können.
Ja, jetzt hast du schon diese beiden Bereiche angesprochen. Jetzt können wir mal genauer drauf eingehen, was ihr da genau macht. Also jetzt beim Thema Green by IT. Welche Projekte gibt's denn? Zu welchen Themen forscht ihr da?
Also es gibt verschiedene Projekte und ich finde es auch wichtig, dass man versteht, dass Fraunhofer angewandte Forschung macht. Also alles, was wir machen, muss auch einen wirtschaftlichen Zweck haben. Und das ist definitiv auch eine der Tranchen von der Nachhaltigkeit, dass man auch die Wirtschaftlichkeit da betrachtet. Ja. Und deswegen denken wir zum Beispiel auch in die Richtung der Produktion. Da haben wir das Projekt GreenProd, was mithilfe von digitalen Zwillingen und auch das Management-Leitsystem dafür sorgen kann, dass der Produktpass erstmal sichergestellt wird, was natürlich gesetzlich gefordert wird, aber dass man auch das Monitoring so machen kann, dass vorhergesagt werden kann, wie viel grüner Strom wird in den nächsten Stunden erweckt und so kann man dann natürlich auch nachhaltiger produzieren. Wir haben auch das Projekt Kiwi, was für Wirtschaftswälder sorgt, für die nachhaltige Messung und da auch Prädiktionsmodelle aus herausstellt, um das Wald zu managen, um zum Beispiel zu sagen, welche Bäume sollen wir in den nächsten Jahren pflanzen, wenn jetzt hier die Temperatur steigert und da andere Naturkatastrophen vielleicht auch vorhergesagt werden. Wie können wir sorgen, dass das Wald dann auch dagegen gut Bestand ist?
Okay. Und also wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird das vorhergesagt? Spielt da auch die KI eine Rolle?
KI ist da der zentrale Element davon. Also erstmal geht es natürlich um Daten. Mhm. Man muss Daten sammeln und erzeugen. Das macht man meistens über Sensorik. Basierend darauf kann man dann ein Abbild machen, was für System habe ich hier. Mhm. Und der nächste Schritt, was KI alles machen kann, ist neben dem Monitoring auch Vorhersagemodelle erstellen und auch Entscheidungsfindung machen. Mhm. Und manchmal sogar auch, wenn man das richtig entwickelt, auch Interventionen machen kann, ohne da menschliche Eingriffe zu haben.
Okay, ja. Das klingt schon sehr gut. Wenn man jetzt schaut, gibt es da noch weitere Bereiche am IESE, wo die Nachhaltigkeit eine Rolle spielt? Also Smart Farming ist ja auch ein großes Thema bei unserem Institut.
Absolut, also da sieht man auch, dass natürlich Naturkatastrophen in vielen Ländern ein Problem sind und auch für Deutschland wird das auch ein steigendes Problem, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wir wissen schon über Länder im Mittelmeerbereich, dass die auch viele trockene Acker haben und die Gefahr droht ja auch Deutschland. Mhm. Das können wir herangehen, indem wir auch über Smart Farming die Felder überwachen, die richtige Entscheidungen treffen über Düngung, über Pestiziden, aber auch die Auswahl von was für Gewächse stelle ich hier drauf.
Okay. Also ich weiß ja, dass deine Arbeit sehr vielfältig ist. Du koordinierst ja alle Themen am IESE zu dem Nachhaltigkeitsbereich. Was gibt's da denn noch? Also mir fällt auch noch das Bauthema ein, zum Beispiel.
Richtig, also ich kann da mal einen kleinen Überblick geben, weil natürlich verschiedene Abteilungen beschäftigen sich auch mit verschiedenen Aspekten. Also meine Abteilung beschäftigt sich zum Beispiel gar nicht mit digitalen Zwillingen, dafür aber mit digitalen Ökosystemen. Verschiedene Probleme in der Nachhaltigkeit erfordern verschiedene Lösungsweisen. Produktion habe ich dann schon genannt, Farming haben wir schon besprochen. Smart City ist aber auch ein großer Bereich und auch die Außengebiete natürlich. Die brauchen auch zum Beispiel im neuen Naturschutzgesetz, da gibt es auch viele Entwicklungen, wo auch Digitalisierung eine ganz große Rolle spielen kann, um zum Beispiel die Naturwiederherstellung zu befördern, zu beschleunigen und in Städten auch einfach die Lebbarkeit, das Wohle der Menschen in den Städten auch zu gewährleisten.
Okay, wie kann ich mir denn so eine nachhaltige Smart City vorstellen? Kannst du dieses Bild noch so ein bisschen beschreiben, was da alles reinspielt?
Das haben wir auch in einem Projekt vor kurzem erforscht. Das war im Enstadt-Pfaff-Projekt. Nicht weit von unserem Arbeitsstätte gibt es ein Viertel, was früher die Hauptzentrale eigentlich von den Pfaff-Nähmaschinenfabrik war. Mhm. Und Kaiserslautern hat zu der Zeit, wo die das Gebiet neu entwickeln wollten, gesagt, wir möchten gerne sorgen, dass diese Viertel direkt aus Smart City eigentlich entwickelt wird. Das heißt, wir haben etliche Szenarien uns ausgedacht, wie kann man das irgendwie technisch, aber auch praktisch gut lösen, dass man nachhaltiger da ist, wie zum Beispiel mit der Verkehrssituation. Und manchmal hat es geklappt, manchmal hat man auch durch Trial and Error festgestellt, okay, nicht alles davon ist so angemessen. Und genau dieses Learning ist ganz wichtig, um zu wissen, okay, wie können wir in der Zukunft das gut gestalten, ohne dass es zu viele Einschränkungen bringt. Und in diesem Viertel konnten wir so mithelfen, um Abfallströme mitzugestalten, auch praktische Entscheidungen über wie der Viertel entwickelt wird, auch mitzusteuern, um diese Viertel auch als intrinsische Smart City Viertel mitzugestalten.
Gut, dann hoffen wir auch, dass da bald, ich sag mal, Leute einziehen können in dieses Viertel und das wirklich mal genutzt wird. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Entwicklung hier in Kaiserslautern. Genau, du hast jetzt schon so ein paar Aspekte genannt, wie Nachhaltigkeit in der Industrie oder also wie die Digitalisierung der Nachhaltigkeit der Industrie und der Gesellschaft hilft. Wie ist es denn mit Nachhaltigkeit von Systemen? Also da denke ich an so Aspekte wie Safety und Security. Kannst du dazu noch was sagen?
Also natürlich ist unser Institut genau in diesen Bereichen, die du genannt hast, und auch in Dependability sehr stark. Wir können auch komplexe Systeme gut qualitätssichern und genau das ist ja auch notwendig. Wenn man sieht, dass Systeme Lücken aufweisen, dass da Zusammenbrüche sind, dass da Daten verschwinden oder in die Öffentlichkeit kommen, was nicht der Fall sein soll, das bedroht alles die Nachhaltigkeit von dem System. Da redet man über die Themen Wartbarkeit und auch natürlich der langfristige Erhalt von solchen Systemen.
Was hätte das für Folgen für die Kunden zum Beispiel, wenn das passiert?
Naja, wenn man zum Beispiel einen großen Skandal hat, dann kann es sein, dass viele der Nutzer wegziehen und das Ende von einer Plattform bedeuten kann. Namen werden geschadet und insbesondere natürlich, wenn man Bereiche hat, wo Datensicherheit oder auch die menschliche Sicherheit, ja, das Safety ein wichtiges Thema ist, ja, das dürfen wir ja nicht opfern.
Und es gibt ja auch viele gesetzliche Vorgaben mittlerweile, was das Thema angeht. Also kannst du da Beispiele nennen, wie die technischen Lösungen helfen, diese Vorgaben zu erfüllen? Also wahrscheinlich müssen die Kunden das ja erfüllen und fragen das dann entsprechend ja auch bei euch an.
Natürlich, die Gesetzgebung ist eigentlich der Haupttreiber, warum man im Moment sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, was aber nicht heißt, dass das das Ende ist. Ich glaube, das ist eigentlich sogar der Anfang, die Möglichkeit, um sogar mehr zu machen zu Nachhaltigkeit, als das gesetzlich gefordert wird und wo man tatsächlich auch eigene Vorteile aus erzielen kann. Wir haben ja schon gesprochen über den Produktpass, aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn jetzt diese Nature Restoration Law umgesetzt wird, dass wir auch im Smart Farming, wo wir schon seit vielen Jahren Erfahrungen gemacht haben, dass wir da auch aktiv beisteuern können, um Landwirte, die diese Transition nach, wo ein Teil von ihrem Produktionsgebiet eigentlich umgesetzt wird in Natur, um das gut zu begleiten und das auch für die sanfte Übergang zu gewährleisten. Design sind wir natürlich auch sehr stark drin, deswegen heißt meine Abteilung ja auch Digital Innovation Design. Digital Design ist quasi eine Kombination von Requirements Engineering und von User Experience. Und das kommt natürlich auch, wenn man bei der Produktgestaltung schaut, in diesen neuen Ökodesign-Verordnungen. Auch da können wir ganz große Leistungen bringen, um die richtige Entscheidungen zu treffen zur Nachhaltigkeit.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was Requirements Engineering und User Experience genau bedeutet?
Am Anfang von einem Entwicklungsprozess muss man ja wissen, was baue ich und baue ich das richtig? Und natürlich sehr viele Systeme heutzutage, auch Embedded-Systeme, aber natürlich auch diese Informationssysteme, sind hier menschorientiert. Und das heißt, wir müssen auch sicherstellen, dass das auch bedienbar ist, dass man sich wohl dabei fühlt, um das zu verwenden. Mhm. Aber auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist auch die Effektivität. Ja, kann ich das erreichen, was ich brauche? Kann ich das sicherstellen?
Gut, dann wechseln wir jetzt mal auf die andere Seite zum Thema Green IT. Wie kann man denn da schauen, dass die Softwareentwicklung an sich nachhaltiger wird?
Das kann man auch auf verschiedenen Ebenen betrachten. Also natürlich zuerst vom Entwicklungsprozess selber. Was mache ich im Entwicklungsprozess und wie sorge ich, dass ich da sorgfältig mit meinen Ressourcen umgehe? Das zweite sind die technischen Aspekte. Da denkt man zum Beispiel an, wie kann ich die langfristige Umsetzung von meinem Produkt sicherstellen? Wie kann ich zum Beispiel sorgen, dass ich das kontinuierlich weiterentwickle? Aber auch, wie viele Ressourcen verwendet das? Ja, das sollte man messen, das sollte man im Blick haben. Und da spielen dann auch wieder viele Entscheidungen mit über, was für Programmiersprache verwende ich zum Beispiel, weil der eine ist kostensparender bei der Umsetzung als der andere.
Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie spare ich mit der Programmiersprache Kosten?
Also manche Programmiersprachen sind einfach aufwendiger bei dem Kompilieren, die brauchen längere Zeit oder belasten auch mehr den Arbeitsspeicher. Und das würde auch heißen, dass der einfach mehr Ressourcen verwendet für effektiv das Gleiche.
Prima, jetzt haben wir gesprochen über die Anwendung, also Green by IT und die Systeme selbst, also Green IT. Jetzt wäre noch die Sache, welche besondere Rolle nimmt denn das IESE bei der Nachhaltigkeit ein?
Also Nachhaltigkeit ist einfach ein sehr domänenübergreifendes Thema. Crosscutting ist eigentlich das Wort, was da meistens für verwendet wird. Mhm. Und genau dadurch, dass wir als Institut immer sehr domänenübergreifend gearbeitet haben, bringen wir auch die Kompetenzen mit, um egal für was für Domäne, diese komplexe Herausforderungen in der Nachhaltigkeit anzugehen. Das heißt, wir haben die richtigen Leute dafür. Mhm. Wir brauchen manchmal nur die Anwendungsfälle und haben aber die Angebote, um zu sagen, okay, hier gibt es jetzt eine gesetzliche Anforderung oder eine Kundenfrage und vielleicht gibt es auch Themen, die wir sogar noch nicht kennen, wofür wir eigentlich auch Produkte anbieten können. Und da würde ich auch gerne noch mit Industrievertretenden ins Gespräch gehen.
Ja, sehr schön. Jetzt hast du über eure Arbeitsweise geredet. Jetzt noch ganz praktisch gesprochen zum Gebäude. Also welche Maßnahmen gibt es denn, dass das Institut an sich wirklich das Gebäude nachhaltiger wird?
Also wir sind 2005 in ein neues Gebäude eingezogen und ich finde es sehr stark, dass auch damals schon sehr viel gedacht wurde an, wie können wir das Gebäude so gestalten, dass zum Beispiel die Stromerzeugung möglichst selbst geschaffen wird, auch die Wärmung und die Kühlung. Also wir haben da ein Blockheizkraftwerk, was sowohl dafür sorgt im Winter, dass geheizt wird, aber im Sommer, dass die Absorptionskette davon auch unsere Rechenzentren kühlen kann. Wir erzeugen Photovoltaikstrom und alle andere Strom, die wir beziehen, ist Ökostrom. Und auch verschiedene Maßnahmen sind auch noch angedacht. Wir wollen zum Beispiel auch das Energiemanagement nach ISO 50001 einführen. Also wir sind auch wirklich dran, um nicht nur zu sagen, okay, man sollte mal nachhaltig sein, aber versuchen auch wirklich selber in unserem eigenen täglichen Betrieb, aber auch in dem Gebäude, was wir und pflegen, das alles umzusetzen.
Jetzt hast du sowieso schon den Blick in die Zukunft gewandt. Kannst du da nochmal in die Kristallkugel schauen? Also wie geht's überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit am IESE weiter?
Also wir haben ja bereits laufende Projekte und ich sehe auch große, große Potenziale, um diese auch weiterzuführen, um zu sagen, okay, wir haben ein Projekt, was jetzt in Wirtschaftswäldern umgesetzt wird. Das können wir auch in anderen Wäldern umsetzen, wo zum Beispiel ein Feuer den Bahnbetrieb oder Flugbetrieb erheblich einschränken könnte für mehrere Tage. Das wollen wir natürlich vermeiden. Wo wir für Systeme mit Lieferketten Lösungen bauen können, eben weil wir mit sogenannten Data Spaces uns sehr gut auskennen. Oder eben auch, wo wir diese Produktionsketten noch besser unterstützen, indem wir diese Produktionsleitsysteme immer weiterentwickeln. Da gibt es ganz viel, was wir bieten können, eben weil wir komplexe Systeme richtig gut bauen und entwerfen können. Und dadurch leisten wir einfach eine ganz große Leistung an die Nachhaltigkeit, auch für jetzt und in der Zukunft.
Das ist doch wirklich ein schöner Abschluss zum Thema Nachhaltigkeit. Dann erstmal danke an der Stelle an dich. Wir gehen jetzt von der Zukunft nochmal in deine persönliche Vergangenheit. Du kennst ja vielleicht die Abschlussfrage, die wir allen Leuten hier stellen. Was war denn der erste Rechner, den du hattest? Und welches Betriebssystem lief darauf?
Wir hatten zu Hause ein 486. Der war zu der Zeit schon richtig gut. Also ich glaube, meine Eltern haben das vielleicht so um 1990 gekauft gehabt. Das war damals noch ohne Audiokarte. Das hat einen 40 MB Speicher, die ich dann später auch noch in der Hand gehabt habe. Das war ein Riesending. Das war nicht so eine Festplatte, die man dann später hatte mit so 2,5 Zoll, aber der war viel größer und hat noch eine separate Karte, um im Mainboard zu stecken. Aber das war immer noch alles in der DOS-Zeit. Also da lief MS-DOS, ich glaube 3.11 dann drauf. Okay.
Ja, und was denkst du, wie nachhaltig war das Ganze?
Das kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob der damals sehr ressourceneffizient war oder eben nicht. Also dieser CRT-Monitor, der dabei war, war definitiv nicht nachhaltig.
Ja, zum Glück hat sich das ja alles weiterentwickelt.
Absolut.
Gut, dann vielen Dank, Eddie. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit und es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Tschüss schon mal.
Ja, herzlichen Dank.
Und jetzt noch ein kurzes Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich möchte mich auch bei euch bedanken und verabschiede mich in die Babypause. Ihr werdet aber weiterhin vom Morgendenker hören in unseren Karrierefolgen und auch in den Deep Dives. Also schaltet wieder ein. Macht's gut. Tschüss.
Morgendenker. Engineering the Digital Future.